Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. April 1993.
Herzlich willkommen zum heutigen Info. Wir fangen jetzt recht improvisiert an, weil wir mit der Themenliste noch nicht so ganz uns einig sind, aber trotzdem eine Vorstellung dessen, was wir euch in der nächsten Stunde präsentieren wollen. Gleich zu Anfang drei eher ausführliche Beiträge zu internationalen Themen. Thema Nummer 1, Italien.
Italien führt Mehrheitswahlrecht ein. Am Wochenende stimmten Italiener und Italienerinnen in 8 Referenda unter anderem über die Einführung des Mehrheitswahlrechts ab. Aber über die Bedeutung der italienischen Volksabstimmung im Allgemeinen und dieser im Speziellen unser heutiger Beitrag.
Thema Nummer 2, nach Lateinamerika, nach Nicaragua.
Seit nunmehr 3 Jahren ist der Verlauf der nicaraguensischen Revolution zumindest entscheidend aufgehalten worden. Mit Violeta Chamorro an der Spitze hat sich ein konservatives Parteienbündnis angeschickt, die sozialen Errungenschaften zurückzudrehen und Teilen von Nicaragua materiellen Aufschwung zu bescheren. Und nun, fragen wir, eine der Mitarbeiterinnen des Wuppertaler Nicaragua-Infobüros, dieser Beitrag wird zweiteilig sein, heute ein Teil, morgen im außergewöhnlichen Info einen zweiten Teil.
Ganz genauso werden wir verfahren mit dem Thema GUS, Russland. Ein ganz kurzer Schnipsel aus einem Gespräch, das wir mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Gernot Erler vergangene Tage geführt haben, gibt es heute zu hören, morgen im Info ausführlicher zur Situation und Perspektiven in der GUS. Danach dann wieder hier zurück in der BRD, ein Blick auf verschiedene Radioinitiativen.
Ja, in Erfurt sendeten mehrere Leute, unbekannt wer, Piratenfunk 4 Tage lang die letzte Woche. Dies erfolgt, um auch in Ostdeutschland freie Radios, freie Sender durchzusetzen, um auf die Mediengesetzgebung einzuwirken. Wir werden mit einem, der die Sendung gehört hat, in Erfurt ein kurzes Live-Gespräch führen.
Ohne Lizenz senden auch bereits seit einem Jahr, jetzt kommenden Donnerstag ist Geburtstag, Radioleute in Wilhelmshaven. Wie das den Piratensendern und Piratinnensendern ergangen ist im Laufe des letzten Jahres und warum sie das Ganze machen hier in Wilhelmshaven in Norddeutschland, dazu ein Gespräch mit einem der Piraten. Danach eine Buchbesprechung.
Ja, letzte Woche berichteten wir im Info über Krawalle jugendlicher Einwanderer aus dem Maghreb und Schwarzafrika in Frankreichs Vorstädten. Heute nun die Besprechung eines Romans von Tassadi Imash, das als politisch-kulturelle Hintergrundinformation jedem zu empfehlen ist. Doch zunächst die Kurzmeldung und unsere Telefonnummer in unserem Freiburger Studio.
Ist die 31028 und die könnt ihr die ganze Zeit über anrufen bis zum Schluss und könnt auch noch unsere Veranstaltungshinweise bereichern. 2 Stück haben wir vorbereitet zu einem Prozess, der morgen früh stattfinden wird und zu einer Lesung, die es morgen Abend zu hören gibt. Wenn ihr noch weiteres wisst, ruft an. Soweit die Übersicht, die jetzt doch halbwegs hingehauen hat. Wir haben vorab, wie Josef gerade sagt, ein paar Kurznachrichten. 1, 2, 3 ist der erste überschrieben. 1, 2, 3, viele nicht kommerzielle Arbeitsweltradiosendungen in Baden-Württemberg. Am 1. Mai jährt sich die Sendung des Arbeitsweltradios hier bei Radio Dreieckland zum zweiten Mal. Produziert wird sie von Beschäftigten aus den unterschiedlichsten Branchen und Betrieben der Region. Nach gut 2 Jahren scheinen nun endlich auch die offiziellen Gewerkschaftsgremien lernfähig geworden zu sein. Nachdem gewerkschaftlich organisierte Kollegen und Kolleginnen des Arbeitsweltradios schon länger innerhalb der Gewerkschaftsorganisation für die Unterstützung ihrer Redaktionsarbeit plädieren, gab nun der Deutsche Gewerkschaftsbund auf höchster Landesebene dafür grünes Licht. Auf der gestrigen Landesbezirksvorstandssitzung des DGB in Stuttgart wurde einstimmig beschlossen, dass der DGB sich für die Zulassung nicht kommerzieller freier Radios in vielen Orten in Baden-Württemberg einsetzt und diese Forderung in der aktuellen medienpolitischen Neuordnung gegenüber der Landesregierung und der Landesanstalt für Kommunikation in Stuttgart erhebt. Letztere ist als zuständige Behörde gerade mit der Neuausschreibung von Frequenzen auch für nicht kommerzielle Radios in Baden-Württemberg zuständig. Weiter beschloss der Deutsche Gewerkschaftsbund, interessierte gewerkschaftliche Kolleginnen und Kollegen im Land zu ermutigen und zu unterstützen, eigene Arbeitsweltsendungen zu produzieren und den Aufbau nicht kommerzieller Radioinitiativen zusammen mit anderen Gruppen vor Ort in Angriff zu nehmen. Die Frage einer finanziellen Unterstützung für solche Arbeitsweltradioinitiativen blieb gestern noch offen. soll jedoch von den Einzelgewerkschaften und dem DGB in einer der nächsten Sitzungen beraten werden. Für einen derartigen Beschluss bedarf es sicherlich aber wieder des verstärksten Drucks durch die gewerkschaftliche Basis.
Rechtsextreme organisieren sich immer besser. Dies ist die Erkenntnis, die mittlerweile auch zu den verschiedenen Verfassungsschutzstellen durchsickert. Der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hamburg meldete hierzu gestern, dass bis vor einigen Jahren rechtsradikale Aktivitäten durchweg solche von Einzeltätern gewesen seien. Zurzeit dagegen entstehen nach Erkenntnissen der Verfassungsschützer immer mehr feste Zusammenschlüsse zur Planung und Durchführung militanter Aktionen. Teilweise kämen Neonazis aus Ex-Jugoslawien zurück, um nun hierzulande die erworbenen Fähigkeiten einzusetzen, so der Verfassungsschutzpräsident Urlau gestern auf einer Pressekonferenz.
Die Gewerkschaften und die Atomenergie. Während die größeren der deutschen Einzelgewerkschaften mittlerweile bereit sind, der Atomenergie eine Absage zu erteilen, tun sich IG Chemie und IG Bergbau nach wie vor recht schwer mit einem Nein zu natur- und menschenfeindlichen Technologien. Der letzte Akt ist nachzulesen in der IG Chemie-Zeitung Umschau. Dort setzt sich der Vorsitzende der IG Bergbau und Energie, Hans Berger, ein weiteres Mal für eine Option Atomenergie ein. Seine Begründung: In Deutschland sei der Umgang mit risikoreichen Technologien eher möglich als andernorts. Dies der aktuelle Beitrag der Bergbaugewerkschaft zu den aktuell wieder laufenden Gesprächen zum sogenannten Energiekonsens. Ja, das waren jetzt die Onda Rossa Posse, eine Politmusikgruppe aus Rom, um euch gleich ein wenig auf Italien einzustimmen. Denn um Italien wird's in diesem Beitrag gehen. Am letzten Samstag ging der Wahlkampf um die Referenda in Italien endlich zu Ende. In der gesamten Medienlandschaft Italiens war auch von kaum was anderem noch mehr die Rede. Während Politiker und Politikerinnen persönliche Duelle auf dem Schlachtfeld abhielten, polemisierten die anderen über die angeblich so hohe Geldverfügbarkeit der Nein-Fraktionen. Und gegen Zeitungen wie das Manifesto, eine der wenigen Medien, die für das No waren, wurde von allen Seiten gehetzt, da sie sich geweigert hatten, Mario Segni mit seiner Sì-Propaganda zu Wort kommen zu lassen. Dann wurde gewählt am letzten Sonntag, den 18. April. Über 8 Fragen sollten Italiener und Italienerinnen entscheiden. Ein sogenanntes Referendum, eine Volksentscheidung. So eine Volksentscheidung klingt zunächst sehr vielversprechend, nahezu nach Basisdemokratie. So sollten Referenda denn auch, als sie 1947 in die italienische Verfassung eingetragen worden sind, eine demokratische Kontrolle außerhalb der Institutionen garantieren. Da aber von einigen Parteien, vor allem damals von der Kommunistischen Partei Italiens, der PCI, Bedenken geäußert wurde, dass die Referenda von großen Parteien ausgenutzt werden könnten, da nämlich nur 500.000 Unterschriften zur Beantragung eines Referendums ausreichen, und sie sollten halt so ausgenutzt werden, dass Entscheidungen des Parlaments ausgehebelt werden würden. So wurde dann das abrogative Referendum eingeführt, das heißt, Gegenstand eines Referendums ist nur die Abschaffung geltender Gesetze, nicht der Vorschlag neuer Gesetze. Zur Geschichte der italienischen Referenda folgende Originalaussagen.
Allora, io credo bisognerebbe dire che il referendum sarebbe un istituto reale di democrazia diretta. Anche se dopo invece di fatto non è mai stato utilizzato in questo senso, nel senso che è sempre stato usato come...
Referenda könnten die Einführung von Elementen direkter Demokratie sein, auch wenn dann de facto Referenda nie in dieser Art benutzt worden sind, sondern bei starken Widersprüchen zwischen den Forderungen, die aus den Piazzas von den Straßen herkamen und den Institutionen vermittelt haben. Wenn ich das jetzt so sage, denke ich an die wichtigsten Referenda, die in Italien abgehalten worden sind, bezüglich des Abtreibungsrechts, des Scheidungsrechts, bezüglich des Gesetzes zu der Finanzierung der Parteien und bezüglich des Gesetzes der Legge Reale.
Dico subito che per quanto riguarda quello sia sul divorzio che sull'aborto sono stati referendum vinti, questo non significa che...
Ich sage sofort, dass bestimmte Referenda, wie zum Beispiel die bezüglich der Abtreibungs- und Scheidungsrechtsfrage, es gewonnene Referenda gewesen sind. Dennoch sind die Forderungen, vor allem die von der Frauenbewegung auf gesellschaftlicher Ebene sichtbar gemacht worden sind, nicht vollständig erfüllt worden. Denn in ihrem Kampf für die Abtreibungsreform haben viele Frauen noch viel mehr ausgedrückt. Ihren Wunsch nach einer weiblichen Selbstbestimmung.
Una mediazione su quelle che erano le richieste di autodeterminazione da parte delle donne e venivano appunto mediate con questo referendum.
Aber zurück zu dem vergangenen 18. April. Formal ging es um die folgenden 8 Fragen. Und zwar um die Abschaffung des bisherigen Wahlgesetzes für die zweite Kammer des Parlaments, um die Entkriminalisierung Drogensüchtiger, es ging um die Auflösung von 3 Ministerien, nämlich bezüglich des Tourismus, der Landwirtschaft und den Staatsbeteiligungen. Es ging um die Wegverlagerung von Umweltfragen aus den örtlichen Gesundheitsämtern und die Beseitigung des Ernennungsrechts, der Ernennungsprivilegs der Regierung für die Leitung staatlicher Banken. Ich werde mich heute auf das eine Referendum beschränken, nämlich das, was das Wahlgesetz für den Senat betrifft. Das meiner Ansicht nach wesentlich bedeutsamer werdende Referendum, das nämlich die Entkriminalisierung von drogenabhängigen Menschen anbelangt. Dieses Thema möchte ich wann anders thematisieren. Größte Irritation bot also das Referendum um das Wahlgesetz für den Senat. Es ist das Referendum, das den Übergang zur sogenannten Zweiten Republik gewährleisten soll. Das Referendum, das Italien aus der politischen Krise hinausholen soll. Mit diesem Referendum soll das jetzt geltende Verhältniswahlrecht in ein Mehrheitswahlrecht übergehen. Die Ergebnisse dieses Referendums waren trotz der erwarteten hohen Sie-Stimmen doch unerwartet hoch. 82% hat für ein Sie gewählt, 17% für ein Non. Die Wahlbeteiligung demnach sehr hoch. Auch die anderen zu erwartenden Sies sind durchgekommen, wenn auch in wesentlich gemäßigter Form. So hat das Referendum, was ich vorhin angesprochen hatte, dass nämlich die Entkriminalisierung der drogenabhängigen Personen zum Gegenstand hat, nur 55% der Sies erhalten. Aber wie gesagt, mit diesem Thema möchte ich mich sicherlich nochmal separat beschäftigen. Zurück zum Wahlgesetzreferendum. Der Übergang zum Mehrheitswahlrecht bedeutet, dass ähnlich wie in Frankreich nur noch die großen Parteien an die Regierung kommen, dass eventuell die DC, die konservative Partei Italiens, mit 40% der Stimmen 80% der Sitze im Parlament erhält. Schlagworte wie Regierungsfähigkeit der Regierung, Schlagkraft des Staates geistern durch die Medienlandschaft. De facto bedeutet es natürlich verstärkten Autoritarismus. Der Schleier lüftet sich und deutlicher denn je treten die regimeähnlichen Züge ans Licht. Wenn eine DC, die mit 40% der Stimmen 80% der Sitze im Parlament erhält, dann regiert eine Minderheit über eine Mehrheit und dabei repräsentieren dann die DC-Abgeordneten im Parlament noch nicht einmal diejenigen, die sie wählten. Bei einer Vereinfachung der politischen Institutionen kann eine effizientere Regierungsfähigkeit von Seiten der Institutionen nur darüber erreicht werden, dass die soziale Regierungsfähigkeit mit autoritären und repressiven Mitteln durchgesetzt wird. Auch das Recyceln der alten Institutionen und der alten Politiker und Politikerinnen täuschen natürlich weder Italiener noch Italienerinnen darüber hinweg, dass die alten Saubermänner im Amt bleiben. Des Weiteren kann meiner Ansicht nach nicht über die Ereignisse im letzten Jahr einfach hinweggesehen werden. Es ist nicht möglich, das einfach mit anderem Gesicht nach gleichen Regeln zu spielen. Unübersehbar liegt die Krise des italienischen Regierungssystems nicht nur in den Korruptionsskandalen, in einem schlechten Funktionieren der Institutionen, in einer kritischen Einstellung der Bevölkerung gegenüber ihrer Art Politik zu machen. Wenn Mensch sich die Wahlunlust bei den Wahlen des 5. Aprils anschaut, noch bevor die Korruptionsskandale anfingen und die Wut der italienischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gegenüber den Gewerkschaften und auch die Gründung dann vieler Basiskomitees mit berücksichtigt, erscheint dennoch noch etwas ganz anderes eine Rolle zu spielen. Das Delegationssystem an sich kriselt. Bezüglich dieses Referendums sah es in der italienischen Parteienlandschaft folgendermaßen aus. Die großen Parteien forderten dazu auf, ein Ja zu wählen, die kleineren ein Nein. Das ist sehr einsichtig, denn während die großen Parteien natürlich an die Macht kommen wollen und dann sich dementsprechend auch den Kuchen nur untereinander aufteilen wollen, kommen die kleineren gar nicht mehr an die Regierung und sind von daher ausgeschieden. Das heißt also, kleinere Parteien, wie auch zum Beispiel Rifondazione Comunista, das ist die eine Fraktion, die sich aus der alten kommunistischen Partei entwickelt hat, solche Parteien sind ins extraparlamentarische Lager verbannt, was ja so ohne weiteres nichts Negatives mit sich bringt. Nicht mehr gekauft, nicht mehr zukaufen, nicht mehr im Inneren der Machtlogik, könnte sich auch ein größerer Oppositionsgeist in ihn regen als der, der sie jetzt beseelt. Aber dies und vieles mehr sind Spekulationen über mögliche Entwicklungen, die eine noch weiter eingeschränkte Repräsentanz mit sich bringt. Zum Schluss möchte ich noch die Diskussion aufgreifen, die sich auch innerhalb der außerparlamentarischen Linken abspielt. Der eine Teil meint, Mensch, müsse das geringste Übel wählen, der andere boykottiert die Wahlen. Da Checco aus Italien.
Una proposta di una ristrutturazione all'interno dello Stato.
Mit dem Referendum bezüglich der institutionellen Reform wird der Versuch eines Recycling gemacht. Die alten Politiker und Politikerinnen sollen mit sauberen Weisen weiß überpinselt werden. Wir sind gegen ein Ja für das Mehrheitswahlrecht. Es repräsentiert für uns eine Staatsform, die noch autoritärer und schlagkräftiger sein soll. Seni, einer der glühendsten Bejaher, ist nicht umsonst in die Confindustria, in dem italienischen Industrieverband und die XDC verstrickt. Wir sind auch gegen ein Nein. Wie können wir die erste Republik verteidigen, die nicht nur für die brutale Repression in den 70ern verantwortlich ist, für die Folter Anfang der 80er, sondern auch 50.000 italienische Gefangene heute in Italien produziert hat, das mörderische Gesetz der Craxi-Iavolino, ein Machtsystem repräsentiert, das völlig delegitimiert ist. Wie kann es sein von Seiten der Linken, dass sie gegenüber dem häufigen Bedürfnis, das auf den Piazzas zum Ausdruck kam, nach radikalen Veränderungen, die Linke trotz allem noch das Parteiensystem als Lösung anbietet?
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. April 1993.
Nicaragua, ja, da war ich auch mal, 86 oder so. Nö, was da heute los ist, weiß ich eigentlich nicht. Mit dem Thema habe ich mich schon ewig nicht mehr beschäftigt.
Sinngemäß so oder so ähnlich ist es wohl bei einigen Leuten. Das Interesse für die Revolution war seinerzeit kaum zu überbieten. Massen von Menschen pilgerten über das große Wasser, um mal zu sehen, wie sowas aussieht, wenn die Diktatur gestürzt wird und die Bevölkerung die Regierung stellt. Einige durchaus mit dem Willen, auch mitzuhelfen am Aufbau einer gerechten Gesellschaft. Andere aber auch ganz einfach nur, um mal Sightseeing etwas anders geartet zu betreiben. In der Hochzeit wurde allerlei angeleiert, von Nika-Büros und AGs über Freundeskreise bis zu Städtepartnerschaften. Arg viel geblieben ist allerdings von den Aktivitäten dieser Zeit nicht, sei es aufgrund der desillusionierenden Wahlniederlage der FSLN vor 3 Jahren, einer Bevorzugung Kubas als letzter Bastion oder nach dem Zusammenbruch des Sozialismus ein mehr oder minder vollständiger Rückzug aus dem politischen Leben.
Ay, Nicaragua, Nicaragua.
So also etwas übertrieben dargestellt, die Situation Nicaraguas, was kontinuierliche Solidaritätsarbeit hier anbelangt und nicht nur Nicaraguas. Ähnliches widerfährt überhaupt den Ländern Mittel- und Südamerikas, die sich im Umbruch befinden. Dabei sind die politischen Umstände in Lateinamerika gerade momentan Grund genug, gerade trotz allen Rückschlägen Unterstützung zu signalisieren. Dieses überlegte sich jedenfalls die Inforedaktion heute und so führten wir ein Gespräch mit Ulrike vom Wuppertaler Nicaragua Infobüro. Die ganze Situation in Nicaragua ist sehr unübersichtlich, sehr komplex geworden. Auch gerade die Regierungssituation, vielleicht kannst du da am Anfang mal was dazu sagen.
Also die Regierung von Doña Violeta de Chamorro ist ja in einer ziemlich schwierigen Situation, weil sich einmal die politische Landschaft wieder sehr polarisiert hat und auf der anderen Seite die wirtschaftliche Situation sich zugespitzt hat. Das Land ist in einer ganz tiefen Krise und es ist auch keine wirtschaftliche Erholung abzusehen in den nächsten Jahren. Und dann ist sie auch wieder mit einem beginnenden Krieg konfrontiert, also zunehmende bewaffnete Auseinandersetzungen im Norden und im Zentrum des Landes. Ja, und sie hat halt auch keine Basis, keine breite Basis, auf die sie sich stützen könnte. Also die Parteien, die sich da zu dieser UNO zusammengeschlossen hatten, diese 14 Parteien, die stehen ja nicht mehr hinter der Regierung von Doña Violeta, zumindest die Mehrheit nicht. Also 10 Parteien aus der Regierungskoalition haben sich ja inzwischen zur Opposition erklärt, nach dem, was im Parlament passiert ist, und machen auch ziemlich Druck von rechts auf die Regierung. Auf der anderen Seite ist der Druck von links, sagen wir mal so, sowohl von der FSLN, aber noch viel mehr auch von den Gewerkschaften und von den Stadtteilbewegungen, von der Basisbewegung unheimlich groß geworden, weil die wirtschaftliche Situation der Mehrheit der Menschen unerträglich geworden ist. Es hat einen rasanten Verarmungsprozess gegeben, also offiziell zugegeben sind über 60% der Leute arbeitslos und das wirkt sich natürlich auf die Lebensbedingungen der Bevölkerung aus.
Ja, die wirtschaftliche Situation in Nicaragua ist katastrophal, aber Tausende wandern nach Costa Rica ab, um Arbeit zu finden. Und wenn man als Tagelöhner in Nicaragua Arbeit findet, dann hat man maximal mit einem Lohn von 8 Cordobas zu rechnen. Das entspricht ungefähr $1.10. Damit ist keine Familie zu ernähren. Da stellt sich auch die Frage, was tut die FSLN? Die FSLN ist Koalitionspartner der regierenden UNO. Aber die Frage ist, haben die Sandinisten noch eine Basis in der Bevölkerung hinter sich?
Also, auf der einen Seite ist die Partei an der Basis auch ziemlich ausgedünnt, weil die Leute nicht mehr in den Strukturen organisiert sind wie früher. Und auf der anderen Seite sind aber sehr viele Leute, die Sandinisten sind, in den Basisbewegungen aktiv. Das heißt, sie haben sich nicht aus der Politik unbedingt rausgezogen und machen auch nicht antisandinistische Arbeit an der Basis, sondern eine anders organisierte Arbeit. Deswegen kann man jetzt schwer das auf die Partei beschränken, diese Frage. Mhm. Also für die Frente war es erstmal schwer, sich so als Partei in der Opposition zu definieren. Das war ein ziemlich schmerzhafter und komplizierter Prozess, der jetzt wahrscheinlich so in der nächsten Zeit mal abgeschlossen sein wird, weil nämlich 96 die nächsten Wahlen anstehen. Und bis dahin muss die FSLN eine überzeugende Alternative anzubieten haben für die Bevölkerung.
Vor allem wirtschaftspolitisch auch.
Vor allen Dingen, genau, was die Wirtschaftskonzeption angeht. Und da gibt es auch innerhalb der Partei unterschiedliche Positionen. Einmal eine Minderheitenposition, die so angeführt wird von dem ehemaligen Vizepräsident Sergio Ramirez. Der ist auch gleichzeitig der Fraktionsvorsitzende der FSLN im Parlament, der so dafür ist, dass man die gegenwärtige Wirtschaftspolitik von der Regierung unterstützt, aber halt soziale Abfederung fordert, ne? Weil die Auswirkungen für die Bevölkerung halt inakzeptabel sind. Mhm. Das läuft so ein bisschen auf diese sogenannte Mitregierung der Sandinisten hinaus. Ne? Mhm. Und die andere Position, die wohl sehr viel mehr Unterstützung hat, vor allen Dingen auch an der Parteibasis, die wird angeführt durch den Kommandante Henry Ruiz. Das ist einer von den 10, die jetzt im Vorstand sind von der Partei. Der vertritt das Konzept, dass die Regierung mehr Einfluss auf das Wirtschaftsgeschehen nehmen muss. Also gegen den Trend, jetzt, den die jetzige Regierung unternommen hat, Privatisierung, Liberalisierung, also das Marktgeschehen sich selber bestimmen lassen. Ne? Mhm. Der ist also dafür, dass die Regierung mehr eingreift, Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft unternimmt, Arbeitsplätze schafft, Investitionen tätigt, um die ganze, den ganzen Karren aus der Rezession rauszuholen. Mhm. Ne? Und dann halt auch mehr Gewicht so auf nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung zu legen.
Auch im Konzept für die zukünftige Politik der Frente bilden sich zwei Meinungen heraus. Die einen, und das sind ernüchternderweise meist wohlhabendere Parteimitglieder, wollen die UNO unterstützen, um wenigstens ein Minimum an politischer Stabilität zu gewährleisten. Die anderen, häufig ärmeren innerhalb der Partei, sehen die FSLN als kämpferische Opposition. Hilfe von außen ist kaum zu erwarten. Die USA haben ihr Engagement in Süd-Mittelamerika scheinbar kräftig zurückgeschraubt. 150 Millionen Dollar wurden letztes Jahr bewilligt, aber dieses Geld gelangt nur sehr zögerlich nach Nicaragua. Soweit also der erste Beitrag heute am Dienstag zu Nicaragua. Hier ging es jetzt vor allem um die offizielle politische Situation auf Regierungsebene. Morgen wird es einen zweiten Teil dieses Beitrags geben. Da wird es mehr gehen um außerparlamentarische soziale Bewegungen und neue Gruppen, die sich bilden, die bewaffneten Widerstand leisten in Nicaragua. Jetzt gibt es erst noch mal ein bisschen Musik, auch zu dem Thema.
Con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar.
Werden kommenden Sonntag die Weichen für die Zukunft der Ex-Sowjetunion gestellt? Es scheint so, schenkt Mensch denjenigen Vertrauen, die für den quasi Volksentscheid kommendes Wochenende mobilisieren. In insgesamt 4 Fragen soll über den weiteren politischen Kurs der GUS entschieden werden. Um möglichst viele Menschen an die Urnen zu kriegen, sind bereits westliche Werbeagenturen mobilisiert worden. Zur Diskussion stehen die vielerorts als Crashkurs bezeichneten Reformen des Präsidenten Jelzin, die sowohl Veränderungen im politischen Gefüge als auch im wirtschaftspolitischen Bereich bedeuten. Konkret auf eine Stärkung der Position des Präsidenten als auch auf das Rezept Privatisierung und Markt setzen. Hintergründe zu dieser Entwicklung morgen im Schwerpunktinfo mit Ausschnitten aus einem Artikel der Zeitschrift AK sowie einem ausführlichen Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten und Russlandkenner Gernot Erler. Für ihn ist die gegenwärtige Politik in der GUS in erster Linie durch Machtkämpfe und nur am Rande durch inhaltliche Auseinandersetzungen geprägt.
Der wichtigste Gegenpart von Jelzin ist Ruslan Khasbulatov, der Vorsitzende des Kongresses des russischen Parlaments, also der Parlamentspräsident. Er kann wunderbar die Positionen von Jelzin und seine persönlichen Fehler auseinandernehmen, aber er hat sich bisher noch nicht einmal in der Öffentlichkeit über einen eigenen wirtschaftspolitischen Kurs festgelegt. Und das ist typisch für die Situation der russischen Politik. Jeder kann gut die Fehler, die Unzulänglichkeiten, auch die Machenschaften des anderen auseinandernehmen und analysieren. Aber wir hören im Augenblick weder von Jelzins Seite noch von der Seite seiner persönlichen Widersacher klare wirtschaftspolitische Konzepte, reformpolitische Konzepte. Die findet man am ehesten noch in der Regierung Tschernomyrdin, die eigentlich anders als der Westen es auch erwartet hat, ein bisschen in der Kontinuität von Gaidar, also dem ehemaligen Ministerpräsidenten, steht. Und man hat den Eindruck, dass diese Regierung am ehesten noch Nischen, politische Nischen ausnutzt, um behutsame weitere Reformschritte zu gehen, während sich die Matadoren des politischen Kampfes auf der Arena gegenseitig mit Vorwürfen überschütten.
Mehr hierzu morgen im Info.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. April 1993.
Nach der wilden Phase der Piratenradios, als auch Radio Dreieckland noch illegal senden musste, war es in der Bundesrepublik ruhig geworden von Piratensendern, illegalen Sendern. Die ersten, die wieder begannen, illegal auf Sendung zu gehen, kamen dann nach 89 aus dem Osten Deutschlands, genauer gesagt aus Erfurt. Dennoch hat bisher kein Bundesland in den neuen Bundesländern geschafft, Mediengesetze zur Verabschiedung zu bringen, die es erlauben würden, die es freien Radios erlauben würden, zu senden. So geht denn auch der Kampf im Osten weiter und es gibt dort weiter Piratenfunk. Jetzt am Wochenende, die letzten 4 Tage, gab es regelmäßige Sendungen von Radio Frei in Erfurt. Am Telefon haben wir jetzt einen, der die Sendung gehört hat, der sich in Erfurt auskennt, einen echten Erfurter. Kannst du mal kurz erzählen, was denn die letzten Tage bei euch alles passiert ist?
Ja, also in Erfurt hat es wieder mal gefunkt, seit 2 Jahren. Es war also vom 16. bis 19. April auf 100,2 täglich 4 Stunden Sendung zu hören. Es sind verschiedene Radioinitiativen da auf Sendung gegangen oder waren zu hören. Zum Beispiel Frauenradio Baba Yaga, Radio Sudelquelle, Radio Wellenbrecher und so weiter. Es war also ein breites inhaltliches Spektrum zu hören, von lokalen Sperrmüllterminen bis zum Metallerstreik, Vorstellung von Frauenprojekten, Musikspecials und so weiter. Also man hat einen kleinen Höreindruck bekommen, was freies Radio bieten kann. Es war relativ gut zu empfangen. Es gab auch keine Probleme, keine Übergriffe von Polizei, wie ich gehört habe. Und es ist also dann wohl beschlossen worden und angekündigt worden, dass also jetzt ein regelmäßiger Sendebetrieb aufgenommen wird. Und man wird, hoffe ich, also dann jeden Sonntag ab 18 Uhr was hören wieder auf dieser Frequenz.
Ja, was ist ein Ziel und Zweck von diesen Sendungen? Oder besser gesagt, wie schaut denn die Mediensituation in Thüringen, denn da liegt Erfurt aus?
Ja, also wie gesagt, im Thüringer Privatrundfunkgesetz, was ja vor über einem Jahr verabschiedet worden ist, hat man also die Bürgerbeteiligung im Radio völlig ausgeschlossen. Man hat also das Feigenblatt, den offenen Kanal, nicht mal mit eingebaut, hat man völlig ausgespart. Natürlich Lokalfrequenzen für nicht kommerzielle Radios natürlich auch nicht, weder Betriebsversuche noch dergleichen. Also man hat das trotz der Gesetzesinitiativen und der Vorstöße, die also diese Radio Frei damals gemacht hat und der starken Proteste, hat es also nicht mit in das Gesetz aufgenommen. Es gab ja bis dahin, also bis zum heutigen Tag, etliche Bemühungen von Radio Frei, da Vorstöße zu machen zur Gesetzesänderung. Man hat verschiedene Symposien veranstaltet. Es gab ja dieses Radio Frei seit nach der Wende 1,5 Jahre lang, aber das hat also den Gesetzesmachern und den Leuten hier, die an der Regierung sind, also da nicht groß beeindruckt.
Ja, welche Ziele haben denn die Leute von Radio Frei? Was wollen sie denn eigentlich im Endeffekt erreichen, sowohl von der Gesetzeslage her, als wie auch, was wichtiger ist, vom konkreten Senden? Was für ein Radio soll eigentlich dabei rauskommen?
Also wir wollen also ein freies Radio in dem Sinne, dass also Bürgerbeteiligung im Rundfunk möglich ist, lokale Information. Ich glaube, ich brauche das nicht den Hörern von Radio Dreieckland nicht so zu erklären. Wir streben da ein ähnliches Modell an, sicher in einer anderen Form, Art und Weise, aber freies Radio schon in eurem Sinne. Wir haben das, wie gesagt, nach der Wende schon mal probiert und das lief so ganz gut. Und wir kämpfen auf der einen Seite dafür, dass es in ganz Deutschland möglich ist, auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir hier in Erfurt ein Stadtradio haben, weil alles andere, was an privatkommerziellen und öffentlichen Sendern hier empfangbar ist, ist eigentlich nicht hörbar. Das ist Dudelradio à la Westniveau und das ist in keinster Weise hörbar. Also es gibt hier eine landesweite private Kette, die von dem gleichen Konzern gemacht wird wie in allen anderen vier Bundesländern. Und es gibt den öffentlich-rechtlichen, der sich den privaten sehr angleicht. Also man hat hier nicht viel zum Hören, ne?
Ja, eine letzte Frage noch. Wie schaut denn das sonst in den Ostländern aus? Schaut es da überall so düster aus oder gibt es auch noch andere Initiativen außer Radio Frei in Erfurt jetzt?
Es gibt einige andere Initiativen. Es gibt ja auch die Gemeinschaft der ostdeutschen freien Radios. Es gibt also in Chemnitz eine Gruppe Radio T, die noch Trockenradio machen und auch um eine Frequenz sich bemühen. Es gab ja in Weimar einen Piratensender, der dann ähnliche Schwierigkeiten wie wir hatten. Und dann gibt es die Dresden-Initiative Coloradio, die auch schon seit einiger Zeit um eine Frequenz bemüht sind. Und bei denen hat es geklappt. Also in Sachsen sieht das nicht ganz so düster aus. Dort ist es dem Coloradio oder der Radioinitiative Dresden gelungen, ein 4-Stunden-Fenster zu bekommen bei einem lokalen kommerziellen Sender mit der Elbwelle. Und die können also, wenn es jetzt gut geht, ab nächsten Monat 4 Stunden in der Woche freies Radio machen.
Ja, dann kann ich den Kollegen und Kolleginnen vom Piratenradio Radio Frei in Erfurt nur viel Glück für die weiteren Sendungen wünschen und viel Durchhaltevermögen. Ich danke dir mal für das Interview.
Nach Freiburg, ne? Ciao.
Danke, ciao.
Vielen Dank und wir kratzen direkt die Kurve zu einem anderen Radioprojekt, das es hier in Norddeutschland ebenfalls gibt, und zwar Radio Überleben. Vielleicht kann sich der eine oder die andere noch von euch erinnern, wie das damals hier lief in den Gründungstagen von Radio Dreieckland. Da waren hier AKWs geplant, die Leute hier ringsum waren sauer und vor allem über die Lobpreisung der Atomtechnologie in den herrschenden Medien, hier in der BZ und auch damals im Südwestfunk, und gründeten dann ihr eigenes Medium Radio Dreieckland. Daraus, oder mit dem relativ direkt vergleichbar, ist die Situation zurzeit in Wilhelmshaven an der Nordsee. Mit AEG Olympia soll dort das Unternehmen schlechthin in Wilhelmshaven dicht gemacht werden. Die regional sowieso schon ziemlich hohen Arbeitslosenzahlen würden sich sozusagen Leute aus Wilhelmshaven rund verdoppeln. Die örtliche Presse dort wiegelt eher ab, sagt die Beschäftigten, hätten doch Sozialpläne zu erwarten und. Die wollen das eben nicht glauben und ergreifen die Tat, gründen einen eigenen Radiosender mit dem Ziel, die Machenschaften des Eigners der Büromaschinenfabrikation öffentlich zu machen. AEG Olympia ist im Besitz übrigens von Daimler-Benz. Radio Überleben feiert nun Geburtstag, kommenden Donnerstag senden die Piraten und Piratinnen dann genau ein Jahr. Weshalb der Griff zum Sender? Frage an einen der Redakteure.
Ja, einmal ist die lokale Presse wirklich sehr arbeitgeberorientiert. Wir haben nur eine Zeitung am Ort und die ist eben in Richtung CDU gerichtet. Zum anderen war es für uns in der Richtung Arbeitskampf. Wir wollten den Arbeitskampf etwas explosiver führen und da lag es für uns nahe, es mittels eines Piratensenders zu machen.
Das ist ja nicht unbedingt die konventionellste Art und Weise, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Was waren denn da Reaktionen drauf?
Die Reaktionen der Öffentlichkeit waren eigentlich ganz gut. Der Sender ist also sehr gut aufgenommen worden, vor allen Dingen von den Kollegen und Kolleginnen aus sämtlichen Betrieben. Wie gesagt, die meisten Betriebe sind von den beiden Großbetrieben in Wilhelmshaven abhängig und von daher sprechen wir eigentlich für alle.
Nun ist ja hierzulande immer eine sehr starke Orientierung an dem, was in irgendwelchen Gesetzen niedergeschrieben ist. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da durchaus auch Stimmen gab, die gesagt haben, naja, so kann man das ja nun nicht machen, man kann ja nicht einfach sich über alles hinwegsetzen. Gab es sowas nicht?
Sicher gab es da vor allen Dingen aus unserer Presse. Aus unserer Presse hat uns massiv angegriffen, erklärt, dass wir also wirklich nur verbotene Dinge tun. Und wir haben damals den Leitspruch gehabt, wer am Rande des Abgrunds steht, kann nicht auf ein Schild schauen, Betreten des Rasens verboten.
Was wird denn gesendet? Was habt ihr denn für Themenschwerpunkte? Wie laufen eure Sendungen? Wann sendet ihr?
Wir senden jeden Mittwoch um 17.15 Uhr auf 100,4 MHz. Das ist eine Frequenz, die bei uns auf Antenne nicht belegt ist, also freiwillig so gewählt, damit wir da keine großen Schwierigkeiten kriegen. Jetzt
ja, was bringt ihr hauptsächlich wirklich zur der Thematik, die jetzt konkret euch in Wilhelmshaven betrifft, oder richtet ihr auch mal den Blick mal ringsum, wo auch vielleicht Werke geschlossen werden auf solche Themen?
Also unsere Hauptthematik ist natürlich Wilhelmshaven, aber wir blicken also auch ins Umfeld. Wir haben also schon Berichte gebracht über die näheren Städte Oldenburg, Jever. Wir bringen allerdings auch Pressespiegel aus dem gesamten Bundesgebiet.
Eine Viertelstunde jede Woche?
Jede Woche eine Viertelstunde, ja.
Gibt es denn irgendeine Duldung oder sowas? Wie ist es denn möglich, dass ihr jetzt ja seit einem Jahr auf Sendung seid und nicht sofort kriminalisiert und der Sender beschlagnahmt wird? Wie hat sich das denn entwickelt bis zum heutigen Tag?
Also wir sind natürlich von der ersten Sendung an von der Telekom verfolgt worden, und zwar ganz massiv, weil wir haben unsere Sendetermine öffentlich bekannt gegeben. Und somit war vom ersten Tag an zwei Messwagen der Telekom im Einsatz. Und man hat uns einmal nicht ausgehoben, sondern nur ein Sendekabel erwischt. Und einmal hat man die Sendeanlage beschlagnahmt. Wobei ich sagen muss, die Kollegen von der Telekom waren so kollegial, haben uns zu Ende senden lassen. Mittlerweile ist es soweit, dass wir in höhere politische Ebenen reingekommen, also über Beziehungen zu höheren politischen Ebenen, eine Duldung erlangt haben. Wie gesagt, wir dürfen immer noch eine Viertelstunde senden. Wir weiten es hin und wieder mal auf 20, 25 Minuten aus. Aber dabei belassen wir es auch.
Ihr richtet eure momentanen Hoffnungen ziemlich auf die Novellierung, die Neuverfassung, die Überarbeitung des Landesmediengesetzes in Niedersachsen. Da gibt es ja Anträge oder zumindest sagen wir Versuche, Bemühungen, freies Radio, wie wir das hier als Radio Dreieckland machen, aber auch vielleicht offene Kanäle als Alternative, das heißt in kommerziellen Programmen Fenster für Bürgerfunk einzubringen. Solche Novellierungsideen gibt es. Denkt ihr, ihr habt da Chance, das zu legalisieren, was jetzt momentan geduldet und ursprünglich kriminalisiert von euch betrieben wurde?
Wir haben die Duldung nur mit Hinblick auf die Novellierung des Mediengesetzes bekommen und erhoffen uns und haben eigentlich auch schon indirekte Zusagen aus Hannover bekommen, dass wir, sobald das Gesetz verabschiedet ist, auch eine offizielle Sendegenehmigung bekommen.
22. In ein paar Tagen ist jetzt euer Jahrestag. Gibt es eine Sondersendung?
Höchstwahrscheinlich wird es eine Sondersendung geben.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. April 1993.
In der Nacht zum Sonntag wurde in der französischen Stadt Rouen ein Mann krankenhausreif geschlagen, weil er von Zivilbullen verwechselt worden war, die er verwechselt hatte. Letzte Woche berichteten wir an dieser Stelle über Randale in französischen Städten wegen der Ermordung dreier Jugendlicher von Einwanderern in Polizeigewahrsam. Andererseits versuchte der französische Staat bisher, im Ausland das Image guter Politik der Integration von AusländerInnen durch Einwanderergesetze und Staatsangehörigkeitsgesetze zu bewahren. So zum Beispiel besitzen Französinnen, die in Frankreich geboren sind, im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich die französische Staatsangehörigkeit. Dass auch Frankreich von Rassismus nicht ausgenommen ist, wissen wir nicht erst seit Le Pen. Wie Rassismus sich im Alltag auswirkt, wie er auf Familien und Kinder lastet, beschreibt ein persönlicher, aber deswegen nicht weniger politischer Roman von Tassadi Imash, der bereits 1990 als deutsche Erstausgabe im Freiburger Beck und Glückler Verlag erschienen ist. Titel des autobiografischen Romans: Eine Tochter ohne Geschichte, auf Französisch Une fille sans histoire. Tassadi Imash wurde 1958 in Paris als Kind eines algerischen Gastarbeiters und einer französischen Arbeiterin geboren. Genau 4 Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung Algeriens, die das Ende eines jahrelangen antikolonialen Befreiungskrieges bedeutete. Die Story des Romans ist ihre eigene Geschichte, die Geschichte ihrer Familie, aber auch ein Teil der bisher nur bruchstückhaft aufgearbeiteten Kolonialgeschichte Frankreichs. Lila, auf Französisch Lille, Lili oder Liliane genannt, ist die älteste Tochter von Monsieur Ali und Madame Huguette, hat blonde Haare und helle Augen. Ihr Vater, der auf seinem Speicher Waffen für die FNL versteckt, nimmt sie abends mit ins Café. Die Mutter bleibt zu Hause beim Haushalt und den jüngeren Kindern, die immer zahlreicher werden. Wie selbstverständlich schildert Tassadi Imash das berühmte Pariser Massaker, das jeder miterlebte, da noch Tage danach die Leichen in der Seine schwammen, das aber in der Öffentlichkeit bis heute totgeschwiegen wird.
Lil erkannte ziemlich deutlich, aus welcher Zeit die außerordentliche und kaum erklärbare Erschöpfung ihrer Mutter stammte, zu welcher Zeit ihres Lebens genau Huguette angefangen hatte, sie von Kopf bis Fuß gründlich zu waschen und ihr krauses Haar zu glätten. An dem Tag, an dem die CRS die Brücke von Beson abriegelten und die Leute wie Kaninchen in die Enge trieben, niederknüppelten, erschossen und in die Seine warfen, war sie wohl nicht stolz. Da habt ihr sie rennen sehen und schreien hören können, diese Drecksaraber. Na, da wird sie sich bestimmt hinter ihrer Dachluke in die Hose geschissen haben, diese Schlampe. Lil, im Bett an ihren Bruder gepresst, kann nicht sagen, dass sie irgendetwas gehört hätte. Wahrscheinlich war ihre Mutter morgens hinuntergegangen und hatte das Blut gesehen. Es war die Dame mit dem Hund, die Nachbarin vom zweiten Stock, die im Müllheimer einen Mann mit zerborstenem Schädel gefunden hatte.
Eindrucksvoll werden die HLMs, die Sozialwohnungen der Pariser Vororte, mit ihrer Enge, ihren Gerüchen geschildert, wie es wohl nur jemandem möglich ist, die dort gelebt hat. Da Lils Mutter aufgrund der totalen Überlastung durch Kinder, Arbeit und Ehemann krank wird, kommt Lil zuerst zu Pflegeeltern und dann in ein Heim, wo ihr kontinentalfranzösische Lebensart anerzogen wird, sie aber gleichzeitig auch ihre Minderwertigkeit als Arbeiter- und Ausländerkind zu spüren bekommt. Die Zerrissenheit ihrer Existenz zwischen zwei Welten wird an dem Verhältnis zu ihrem Vater klar.
Wie war Lil zu der Überzeugung gelangt, dass sie diesen Vater, auf dessen Schritt sie mit vor Wut zusammengebissenen Zähnen und ihn verfluchend jede Nacht gespannt erwartet hatte, schließlich hasste? Für seine Kinder hatte Alis Schweigen und seine fortwährende Abwesenheit nur einen Sinn. Sie waren für ihn nur das Zufallsprodukt eines unfreiwilligen Exils, eine unnütze Nachkommenschaft.
Und 10 Seiten weiter heißt es dann?
So viele Male hatte sie bei der Vorstellung gezittert, sie könnte sich in zwei Teile spalten, die begierig wären, einander zu bekämpfen, Frankreich und Algerien. Eine Zeit lang hatte sie geglaubt, in der Schule jenseits des Viertels Zuflucht finden zu können. Dort, wo die Geschichte, wenn sie unerträglich ist, nicht in den Lehrbüchern geschrieben steht. Sie hatte dort nicht gelernt, warum sich, wenn die Mutter den Namen des Vaters angab, die Lippen wie mit einem Siegel schlossen, die Blicke verlegen wurden, die Worte zischten. Über die fast 1,5 Jahrhunderte Kolonialismus hatte sie dort nichts gehört.
Erst als der Vater tot ist, beginnt sie sich mit dem algerischen Teil ihrer Herkunft auseinanderzusetzen, liest alles, was ihr zu dem Thema in die Finger kommt und beschließt endlich, nach Algerien zu reisen, kauft die Fahrkarte und verpasst den Zug.
Weißt du, ich fahre nach Sisi Ouzou morgen oder übermorgen oder im nächsten Sommer.
Wer verstehen will, was in den Köpfen der Jugendlichen vorgeht, die durch Gewalt und Gegengewalt in den Straßen der Großstädte Frankreichs von sich reden machen, dem sei dieses Buch wärmstens empfohlen. Der Roman »Eine Tochter ohne Geschichte« von Tassadi Imash ist 1990 als deutsche Erstausgabe beim Freiburger Beck und Glückler Verlag erschienen, hat angenehme und spannende 135 Seiten und kostet weniger als 20 Mark.
Damit wir gegen Ende der heutigen Infosendung schon bei den Veranstaltungshinweisen angekommen wären, 2 etwas ausführlichere gibt es für morgen.
Morgen findet hier in Freiburg vor dem Amtsgericht ein Prozess statt anlässlich einer Blockade, die letztes Jahr vor der Flüchtlingsunterkunft in der Vauban-Kaserne durchgeführt worden war.
Brandsätze im Alltag. Frauen und Lesben wehren sich gegen die herrschende Asylpolitik.
Zum Beispiel gegen die Errichtung von Bezirkssammellagern in verschiedenen Städten der BRD. Baden-Württemberg hat auch hier wieder bundesweit die Vorreiterrolle. In Freiburg sollen in 8 Kasernenblocks des Vauban-Geländes 500 Flüchtlinge kaserniert werden. Momentan sind ca. 150 Menschen unter miserablen Bedingungen dort untergebracht.
Zur Erinnerung. Die Medienhetze und die kräftigen Sprüche vieler Politiker und Politikerinnen der letzten Monate sollte uns glauben machen, dass die reiche BRD von einem Heer von Flüchtlingen überströmt wird. Die »Das Boot ist voll« Trommel wurde kräftig gerührt. Im Oktober 1991 wurde dann das Asylbeschleunigungsgesetz beschlossen und ein Jahr später dann auch umgesetzt. Das Ziel, schnelle Abschiebungen, das Bezirkssammellager soll es dann ermöglichen. In Freiburg auf dem Vauban-Gelände befindet sich eins von 4 Bezirkssammellagern in Baden-Württemberg. Im September 1992 wurden 2 Verwaltungsgebäude des noch leerstehenden Lagers besetzt. Die Räumung fand noch am gleichen Abend statt. Die Strafanträge wurden vom Betreiber des Lagers, dem Regierungspräsidium, schon im Voraus gestellt. Jetzt stehen die Prozesse an.
Einer davon also morgen Mittwoch früh im Amtsgericht in Freiburg. Die angeklagten Frauen und Lesben würden sich freuen über Besuch. Morgen früh im Amtsgericht um 8.15 Uhr im Saal 3 hier in Freiburg.
Veranstaltung im Vorderhaus, und zwar eine Lesung von Charlotte von Mahlsdorf, eine Leitfigur in der Schwulen- und Lesbenszene. Veranstaltet wird es von der Rosa Hilfe und dem Buchladen Jos Fritz. Hier jetzt Tina vom Buchladen Jos Fritz. Was hat euch auf die Idee gebracht, Charlotte von Mahlsdorf zu einer Lesung einzuladen?
Also ich habe das Buch gelesen, was letzten Herbst rauskam. Auch mal dann kurz im Fernsehen was über sie gesehen. Das war, glaube ich, auch diese Bundesverdienstkreuzverleihung. Mich hat an ihr fasziniert, dass sie praktisch ihr ganzes Leben lang sich selber gelebt hat. Also, dass sie niemals ihre Identität verleugnet hat. Also, was heißt sie? Sie fühlt als Frau. Und sie ließ sich von niemandem daran hindern, das auch auszuleben. Und das mit einer Selbstverständlichkeit, die meiner Ansicht nach unglaublich selten und unheimlich erstaunlich ist, ohne dabei irgendwie zu resignieren oder verbittert zu werden.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen was so aus dem Buch erzählen oder auch vielleicht, was sie lesen wird. Um was es in dem Buch geht, ihr Leben im Prinzip. Das Buch ist eine Autobiografie.
Und zwar, also man kann sagen, von ihrer Kindheit an bis jetzt, wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, ob sie morgen aus dem Buch Passagen lesen wird, und wenn ja, welche, weiß ich nicht, oder ob sie vielleicht eher einfach frei erzählen wird. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht ja auch so eine Art Diskussion oder ein Gespräch geben könnte, dass die Zuschauer Fragen stellen können, die sie dann beantwortet. Also es ist irgendwie alles noch recht offen, denke ich. Was ich sagen wollte, ich glaube nicht, dass sie jetzt da sitzt und straight Teile aus ihrem Buch vorliest, sondern dass es auch eher irgendwie lockerer ablaufen wird. Also dass sie vielleicht auch ein paar Anekdoten erzählen wird oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Also wie ich sie einschätze. Ich habe sie noch nie getroffen, aber ich kenne sie halt ja nur aus dem Fernsehen, und ich glaube, sie ist schon eine sehr redselige Person.
Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz was zum Lebenslauf erzählen von Charlotte.
Also, sie wurde am 18. März 1928, also sie hatte jetzt auch gerade vor einem Monat ihren 65. Geburtstag, in Mahlsdorf bei Berlin als Lothar Beerfelde geboren. Schon als kleines Kind erwachte ihre Sammlerleidenschaft. Also sie hat immer, sie ist immer unheimlich viel unterwegs gewesen, hat Zeug zusammengesammelt und hauptsächlich eben so verschnörkelten Kram aus der Gründerzeit. Also das ist auch ihre Lieblingsepoche, die Gründerzeit. Das ist so von 1870 bis zur Jahrhundertwende etwa, 1910, so die Zeit. Wie gesagt, also sie hatte nie im eigentlichen Sinne ihr Coming-out oder wenn, dann schon ganz früh, weil sie eigentlich schon immer viel lieber Mädchenkleider getragen hat und sich auch eher fürs gleiche Geschlecht interessiert hat als jetzt für Frauen oder Mädchen. Und sie hat es auch immer ganz selbstverständlich gelebt. Sie ist im Krieg aufgewachsen und sie hat auch während des Krieges immer fleißig gesammelt, war zeitweise bei einem alten Trödelhändler beschäftigt. Und dann nach dem Krieg hat sie dann ihr Museum versucht aufzubauen. Es waren, glaube ich, verschiedene Schlösser, die sie renovieren wollte und wo sie ihren ganzen Kram untergestellt hat. Und da begann dann auch der Kampf mit den DDR-Behörden, die ihr Steine in den Weg gelegt haben, wo es nur ging. Zu der Zeit wurde sie dann auch so zu einer wichtigen Figur in der Ostberliner Schwulen- und Lesbenszene. Und ihr Schloss wurde dann auch wichtiger Treffpunkt für Veranstaltungen, Feste und Diskussionen und so weiter. Weil es eine eigentliche Schwulen- und Lesbenszene, wie jetzt vergleichbar mit der Bundesrepublik in der DDR damals wohl nicht so gab. Nach dem Mauerfall wurde sie dann seltsamerweise von der Bundesrepublik eben für ihre Sammlertätigkeit mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Wie hat sie das selbst gewertet? Als Transvestit jetzt ausgezeichnet zu werden, war das jetzt für sie mehr wirklich, war das für sie auch eine Errungenschaft für die Schwulenbewegung?
Ich glaube, nein, das glaube ich eigentlich nicht, weil seltsamerweise wurde das Bundesverdienstkreuz auch auf ihren bürgerlichen Namen ausgestellt, also das wurde irgendwie quasi ignoriert einfach, ne? Und man sah in ihr eben nur jemand, der halt durch sein Sammeln alte Werte erhalten hat. Und ich denke, die andere Seite von ihr, dass sie eben eigentlich ein Mann ist, aber sich als Frau fühlt, das wurde vollkommen ignoriert. Und es war natürlich schon eine Auszeichnung für sie, aber ich glaube, dass es auch eher so ein bisschen, also von der Bundesrepublik aus auch gedacht war, um jetzt der DDR nochmal so nachträglich eins reinzuwürgen. Aber gefreut hat sie sich auf jeden Fall, denke ich. Mhm.
Gut, zurzeit macht sie wohl mehrere Lesungen im ganzen Bundesgebiet, vielleicht auch noch weiter, weiß ich nicht. Bei euch wird es sein, wann?
Die Lesung findet statt am Mittwoch, dem 21.04., also morgen. Offizieller Beginn ist 20.30 Uhr. Ich denke, so richtig anfangen wird es wahrscheinlich erst um 9. Der Eintritt beträgt 5 Mark. Es gibt leider keinen Vorverkauf, aber wenn man um 8 Uhr da ist, denke ich schon, dass man da noch Karten ergattern kann. Und ich wünsche mir, dass ganz viele Leute kommen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. April 1993.
Leider werden wir immer wieder gezwungen, uns an einen Tag wie den 20. April zu erinnern. Der Tag des Geburtstages von Hitlers, ein Tag, den Faschisten zu feiern geruhen und wie das aussieht, wissen wir zu Genüge. Daher finden heute Wachen vor den Flüchtlingsheimen statt. Es gibt keinen gemeinsamen Treffpunkt. Verschiedene Gruppen haben sich selbst organisiert und werden zu Flüchtlingsheimen gehen. Alle anderen, die auch kommen wollen, sind natürlich aufgefordert, auch zu kommen. Des Weiteren hat auch das Männercafé aufgefordert, Heime zu schützen. Und zwar ab 19 Uhr gibt es in der Fabrik was Warmes zu essen. Und danach gehen sie wohl los.
Ja, und wie üblich unser Gastro-Tipp heute für Liebhaber der Nouvelle Cuisine. Es gibt Spaghetti mit Bärlauch-Rahmsoße und grünen Salat dazu. Guten Appetit!
Und für die Freunde und Freundinnen des Infos können wir euch schon darauf verweisen, dass es morgen wieder eins gibt. Ein
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.